Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Interview bei Offenbar. Wir haben wieder einen neuen spannenden Gast bei uns, Dr. Bernhard Olpen. Ich bin deinem Namen zum ersten Mal im Jahr 2019 begegnet. Da habe ich so ein Buch in die Hände gekriegt. Das hatte den spannenden Titel Wohin mit dem Sex? Schriftverständnis und die Folgen für die Lebensführung. Das fand ich sehr, sehr ansprechend. Ich habe dann auf meinem Blog so einen Artikel dazu veröffentlicht, habe den vorher noch mit dir abgestimmt und da hatten wir so das erste Mal Kontakt. Und wie schön, dass wir uns jetzt persönlich kennengelernt haben. Schon im letzten Jahr waren wir zum ersten Mal uns persönlich begegnet. Und wie schön, dass du jetzt hier zu Gast bist bei uns, bei Offenbar. Wir wollen dich jetzt in dem Interview ein wenig persönlich kennenlernen. Bernhard, du arbeitest als Pastor. In welcher Gemeinde bist du denn tätig?
Ich bin in Düsseldorf in der Fokuskirche und wir haben noch zwei Campusstandorte, Mönchengladbach und einen im Aufbau in Bad Langensalza, Thüringen. So dass ich nicht nur an einem Ort bin, sondern ich versuche dann drei Standorte zu betreuen und habe natürlich meine Teams vor Ort. Aber mein Dienst hat sich jetzt ein bisschen verändert in den letzten zwei Jahren.
Okay, das heißt, du bist schon für drei Gemeinden tätig. Dazu bist du noch im Vorstand des BFP, also des Bundesfreikirchlicher Pfingstgemeinden. Und du bist Leiter im Theologischen Ausschusses des BFP. So, was macht denn ein theologischer Ausschuss in so einem Gemeindeverband?
Ja, liegt ja auf der Hand, es fallen immer wieder Fragen an, theologische Fragen, ethische Fragestellungen, die aus der Gemeinde dann an uns herangetragen werden. Was sagt eigentlich der BFP dazu? Was ist unser Standpunkt? Und so greift also der BFP-Vorstand diese Themen auf. Und weil natürlich eine Vorstandssitzung nicht geeignet ist, um komplexe Themen durchzuarbeiten, wird das überwiesen an den Theologischen Ausschuss, den ich dann leite. Und da habe ich so ein Fachgremium, mit denen ich dann diese Fragen beantworte oder versuche zu beantworten oder einen Standpunkt herauszuarbeiten. Das wird dann im Vorstand wieder vorgestellt, dem Präsidium abgestimmt. Und wenn wir uns dann einig sind, dann wird das auch veröffentlicht, sodass man eine klare Lehraussage hat, die natürlich nicht bindend ist, wir sind ja kongregational, aber sie gibt dann schon eine gute Richtung vor und hilft den Pastoren in den Gemeinden vor Ort.
Und so ist dann damals auch dieses Buch entstanden, genau. Zum Schriftverständnis und Sexualethik, ja. Das auch ich sehr, sehr hilfreich fand. Ich habe vor kurzem mit meiner Frau gesprochen über dich, habe erzählt, ich habe den Bernhard Olpen kennengelernt und dann sagt sie, Olpen kenne ich, aber nicht Bernhard, sondern Phoebe Olpen, ja. Du bist also verheiratet mit Phoebe und die ist offenkundig auch sehr aktiv. Was macht denn deine Frau?
Ja, wahrscheinlich ist sie noch bekannter als ich, ja. Weil sie in verschiedenen Gremien mitgearbeitet hat, die weit über den Gemeindebund hinausgehen. Also im BFP leitet sie die ganze Abteilung, Kinderdienste, Kindergottesdienste, Kinderteams aufzubauen. Und da ist sie sehr stark engagiert, besucht Gemeinden, Konferenzen, macht selber Konferenzen, wo Leute geschult werden. Ist jetzt ganz stark mit Singapur unterwegs, da haben wir eine Gemeinde kennengelernt, die einen sehr, sehr starken Ansatz hat und das multipliziert sich jetzt in den Bund rein und dann hat sie viele Jahre auch bei Velokrieg mitgearbeitet und die Promiseland-Schiene geleitet, auch die eigenen Konferenzen dort und die waren noch ein paar Jahre bei, hier im Sauerland bei dem Spring Festival für den Kinderdienst verantwortlich, sodass sie da auch vielen Leuten bekannt geworden ist. Ja, die ist heute auch unterwegs. Ich bin hierhin unterwegs. Wir sind ziemlich busy zusammen und es macht sehr viel Spaß. Jeder hat so seine Aufgabe. Ja,
diese Promised Land-Arbeit hat meine eigene evangelische Gemeinde sehr geprägt. Meine Frau hat jahrelang die Kinderkircharbeit geleitet und das waren sehr wertvolle Impulse, die sie da mitgenommen hat. Also, ihr seid ein hochaktives Paar. Lass uns mal ein wenig zurückschauen. Uns würde interessieren, Bernhard, wie bist du eigentlich zum Glauben gekommen? Wie bist du Christ geworden? Bist du in einer gläubigen Familie aufgewachsen oder gab es da mal irgendwann eine dramatische Bekehrung oder wie war das bei dir?
Das Letztere, ja. Letzteres, also ich bin so ein klassischer Fall von bekehrt auf der Straße, ja. Okay. Das war tatsächlich so, da war ich 19, also schon 40 Jahre her. Da stand so ein T-Bus bei uns in der Fußgängerzone und ich bin da mit meinen Freunden vorbeigelaufen und dachte mir, wow, das ist interessant. Deutschland braucht Jesus, stand da drauf. Die haben da Tee angeboten, Gespräche und ich dachte, das ist interessant, das will ich wissen. Okay. Aber meine Freunde wollten nicht, haben gesagt, nee, da gehen wir nicht hin, auf keine Fälle. Und dann sagte ich zu ihnen, okay, geht mal voraus, ich komme dann, ich gehe mal eine Viertelstunde rein. Aus der Viertelstunde wurden anderthalb Stunden. Und am Ende des ersten Abends im T-Bus hat mir der Pastor dort ein Buch geschenkt. Das musste er allerdings aus seinem eigenen Auto klauen, weil er hat nämlich seinen Schlüssel vergessen gehabt und hat mir dann gezeigt, wie mein Auto knackt. Also mit einem Draht dann quasi okay. Den Stichdruck gezogen. Yeah. Und dann hat er da so ein Buch rausgezogen, Jesus unser Schicksal, von Wilhelm Busch. Ja. Und Wilhelm Busch ist quasi seit Anbeginn quasi mein Begleiter. Mhm. Und ich bin da am Donnerstagabend hingegangen, Freitagabend, Samstagabend, Sonntag war Gottesdienst. Es wurde gepredigt über den vierfältigen Acker. Und dann kam natürlich der Aufruf. Und es war klar, ich habe mich gemeldet. Mhm. Und dann bin ich nach vorne gegangen. Damals war das noch nicht so einfach, sich zu bekehren. Da muss man richtig Farbe zeigen.
Mhm. Ja.
Und seitdem bin ich dabei.
Ja, ja, wunderbar. Da hat deine Geschichte mit Jesus begonnen. Ich habe gehört, du hast mal eigentlich Landwirtschaft studiert. Mhm. Ja, aber das, durch diese Bekehrung hat sich das verändert. Ja, du bist dann eine Bibelschule gegangen mit dem Ziel, Pastor zu werden? Ja, wie kam es dazu?
Ja, genau. Ich habe ja überhaupt keine Vorahnung. Ich wusste nicht, auf was für eine Welt ich da treffe. Ich komme aus der evangelischen Kirche. Ich wusste Konfirmationsunterricht. Also ich konnte mir da nicht viel vorstellen, was ist Gemeinde. Und dann zugleich auch noch Pfingstgemeinde. Und in der Gemeinde, wo ich zum Glauben kam, da war ich total begeistert. Das waren alles solche Bekehrungen, so wie ich sie erlebt habe. Alle von der Straße weg. 100% Bekehrungswachstum. Das habe ich seitdem nie wieder erlebt. Und jeden Sonntag ergreifende Geschichten. Das habe ich erlebt. Ich habe mein Leben geändert. Und das ging Woche für Woche immer so. Und viele kamen dazu. Und dann bin ich zum Studium nach Nürting bei Stuttgart gezogen. Und dann brauchte ich eine neue Gemeinde. Und dann habe ich den real existierenden Pietismus kennengelernt und bin fast vom Glauben abgefallen. Ja. Das war so sehr erstarrt alles. Und dann habe ich da 4 Jahre in der Gemeinde vor Ort so irgendwie durchgehalten. Und das hat eigentlich mir innerlich eine Kraft gegeben, weil wenn du nur dann gut drauf bist als Christ, wenn alles toll ist, das kann ja jeder. Aber wenn du auch standhältst, wenn es schwierig ist. Und in dieser Zeit ist so eine Berufung in mir gewachsen. Und ich habe mich dann eingebracht und irgendwann hat mein Pastor gesagt, Bernhard, du musst auf die Bibelschule gehen. Und da habe ich meinen alten Pastor gefragt und gesagt, natürlich musst du auf die Bibelschule gehen. Und so kamen verschiedene Bestätigungen und dann habe ich auch gespürt, das ist dran jetzt und ich muss was anderes machen.
Sehr schön. Es gibt übrigens auch sehr schöne Beispiele von real existierendem Pietismus.
Das mag sein, nur so am
Rande. Genau. So, inzwischen bist du jetzt aber nicht nur Pastor auf Basis von einer Bibelschule, die du absolviert hast. Du lehrst jetzt selber. Du bist selber Dozent am Theologischen Seminar in Erzhausen. Mhm. So, korrekt. Mhm. Und du bist dort Fachbereichsleiter Historische Theologie. So. Erstmal die Frage, was bedeutet historische Theologie?
Ja, das ist so ein klassischer Fachbereich in der Theologie. Es gibt ja 5 große Fächer in der Theologie und eines ist eben die Kirchengeschichte. Dazu gehört eben die Gesamtgeschichte der christlichen Lehrentwicklung und Gemeindeentwicklung, Kirchenentwicklung. Das ist so die klassische Kirchengeschichte in 3 unterschiedlichen Zeitepochen. Und dann gibt es noch die Dogmengeschichte. Und die Konfessionskunde, das sind so die 3 großen Fächer, die da dazugehören. Und die ersten beiden Fächer mache ich auch. Und ich bin da bloß halbtags angestellt, 50% am Seminar, 50% in der Fokuskirche. Und von daher, das ist sehr, sehr spannend. Es macht sehr viel Spaß, in der Kirchengeschichte Vorbilder zu finden. Und auch, das ist für mich eine ganz besonders hilfreiche Sache, gewisse Entwicklungen überschauen zu können. Weil es gibt da nichts Neues unter der Sonne. Die Fragen, die wir hier heute diskutieren, die wurden auch schon früher diskutiert. Da wurden auch Entscheidungen getroffen. Und in der Kirchengeschichte kannst du dann sehen, wenn ich die Entscheidung so treffe, dann ist es in die Richtung gegangen oder in diese Richtung. Und dieser historische Überblick hilft mir hier im Hier und Jetzt, meine Entscheidungsfindung besser zu begründen, weil ich besser, glaube ich, abschätzen kann, welche Folgen es hat. Und das ist das besonders Spannende an der Kirchengeschichte.
Ja, also welche Weichenstellungen haben sich als fruchtbar erwiesen?
Ja, genau.
Welche Weichenstellungen haben sich eher als zerstörerisch erwiesen? Ja. Sehr, sehr spannend. Aber jetzt sag mir, wie bist du darauf gekommen? Also du hast ja offensichtlich, es ist nicht nur bei dieser Bibelschule geblieben, du hast weiter studiert, du hast das noch weiter vertieft, du hast auch einen Doktortitel dir ja erworben. Ja, also wie kam es dazu? Wieso bist du offensichtlich später, nachdem du wohl schon Pastor warst, nochmal zurückgegangen an die Uni und hast studiert, so habe ich das jetzt verstanden. Ja. Wie kam es dazu?
Ja, also mein Studium an der Universität in Bayreuth war eine Therapie.
Therapie.
Ich hatte vorher, das war 2005, eine sehr schwierige Gemeindesituation. Damals war die Wort- und Geistbewegung in Deutschland ziemlich aktiv und hat für viel Unruhe gesorgt. Und ich habe dort was erlebt, was ich weder vorher noch nachher in den 40 Jahren Christsein wiedererlebt habe, dass Menschen durch den Einfluss so einer Gruppe aus dem Bayerischen Wald kamen wie vor, als wenn sie eine Gehirnwäsche erlebt haben. Man konnte mit ihnen nicht mehr richtig reden. Irgendwie kein Argument hat sie mehr erreicht. Das war traumatisch für mich. Das waren ja die Leute, die ich selber zum Glauben geführt habe oder mit denen ich zusammengearbeitet habe. Und plötzlich waren die ganz auf einer anderen Wellenlänge. Das war sehr schwer für mich. Und ich habe einen Freund damals gehabt, den habe ich immer noch, der ist Psychologe, christlicher Psychologe. Und mit dem habe ich darüber gesprochen, was kann ich denn machen? Ich glaube, ich kriege einen Burnout. Dann sagte er, du musst einen Kopf frei kriegen, mach mal was anderes. Wenn du dich so sehr in deine Ziele verliebst, dass nur noch dieses Ziel existiert, das bringt dich um. Das Leben ist größer. Du musst Abstand gewinnen, du brauchst noch ein größeres Fundament, ein anderes Standbein. Das hat mir eingeleuchtet, also habe ich mich eingeschrieben für ein Masterstudium an der Uni, weil Geschichte ist meine Leidenschaft schon immer gewesen. Und das lief so gut.
Also ein ganz normales, säkulares Geschichtsstudium.
Genau, es war eine ganz normale deutsche Geschichte, neueste deutsche Geschichte. Ja. Und nach einem erfolgreichen Abschluss hat dann mein Professor gesagt, Herr Olben, die müssen weitermachen, die müssen promovieren. Und dann kamen auch noch Anfragen aus dem BFP, meinem Bund, ob ich nicht an der Bibelschule arbeiten möchte, am theologischen Seminar. Und dann habe ich mir gedacht, okay, dann passt das ja. Dann, wenn ich dahin gehe an Seminar, dann will ich auch gut ausgebildet sein für das Fach, was ich gerne machen möchte. Und dann habe ich den Doktor noch gemacht.
Ja. Okay, das heißt, und dann hast du Geschichte mit Theologie miteinander verbunden.
Genau, weil Kirchengeschichte und Geschichte liegen ja sehr nah beieinander. Und ich habe natürlich mit meiner Doktorarbeit ein Thema gewählt, was sehr stark beide Fachbereiche oder beide Themenbereiche dann kombiniert.
Ja. Das heißt, du würdest sagen, es ist wichtig, im Leben, im Glauben und in der Theologie breit aufgestellt zu sein, nicht zu schmalspurmäßig unterwegs zu sein, weil irgendwann kann es einen mal einholen, können Dinge passieren, die einen aus dem Gleichgewicht bringen können, und dir hat es offenkundig gut getan.
Genau, andere machen Sport oder fangen an zu backen oder zu kochen oder sonst was. Und das ist gut. Der Mensch braucht noch andere Dinge, die ihm Lebenssinn und Lebenskraft geben, als nur dieses eine. Und das ist, glaube ich, für viele ein wichtiger Punkt, dass ihr das rechtzeitig lernt, sonst kommst du schnell mit dem Kopf gegen die Wand. Ne?
Gut, aber ein breites Fundament, auch denkerisch jetzt, theologisch denkerisch, ist dir auch wichtig. Das wird auch in deinem Vortrag, glaube ich, deutlich. Du wirst uns einen Vortrag halten hier bei uns bei Offenbar, und dein Vortrag hat den Titel »Kann ich glauben, was ich will? Dekonstruktion und die Bekenntnisse der Kirche«. Klingt spannend. Kannst du versuchen, uns so und so zwei, drei, vier Sätzen zu sagen, was treibt dich um, warum möchtest du über dieses Thema sprechen?
Ja, also einmal, ich nehme selber wahr, dass viele Leute ihren Glauben hinter sich lassen, also dekonstruieren. Meistens, die ich erlebe, nicht, indem sie neu rekonstruieren, das gibt es ja auch. Also es gibt doch eine starke Zunahme an Leuten, die auch aus dem christlichen Kontext kommen, die ihren Glauben plötzlich verlieren. Das erschüttert mich. Was ist da los? Und das versuche ich einzuordnen in die gesamtgesellschaftliche Entwicklung. Deconstruction. Deconstruction ist ja ein Begriff, der aus der Philosophie kommt und meint eigentlich, dass alles relativ ist. Deswegen kann ich auch alles in die Einzelteile zusammen auseinandernehmen, dann neu zusammenpuzzeln. Das ist so der Zeitgeist, und das beeinflusst eben auch Christen. sodass sie leichter bereit sind, ihren Glauben fallen zu lassen, neu rumzupuzzeln. Und was für eine Funktion haben in dieser Stelle Glaubensbekenntnisse? Hm. Weil Glaubensbekenntnisse sagen ja eigentlich nur das Gegenteil, alles auseinandernehmen und neu zusammenpuzzeln in neuer Weise funktioniert nicht, weil da ist was überliefert. Und wie kann das miteinander in ein fruchtbares Verhältnis gesetzt werden? Das ist das, was mich interessiert.
Wow, sehr spannend. Und liebe Zuschauer, ich hoffe, ihr habt gemerkt, hier spricht nicht jemand einfach nur so, was ihm gerade spontan einfällt. Das steht auf einem breiten Fundament. Ich freue mich sehr, Bernhard, auf deinen Vortrag. Bin sehr gespannt. Und liebe Zuschauer, ich hoffe, ihr seid dann auch dabei, wenn der Vortrag in Kürze erscheint. Bis dahin für heute. Vielen Dank fürs Zuhören und Gottes Segen euch.